Hallo, eine kleine Triggerwarnung, bevor es losgeht. In dieser Folge sprechen wir unter anderem über Depressionen und Suizid. Und falls das was ist, was euch nicht gut tut, solltet ihr diese Folge vielleicht lieber auslassen. Und damit geht es los mit
Lesebühne, Text, Genuss und Schnaps plus Vorträge.
Der Podcast.
Ja, dann hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts der Lesebühne Textgenuss und Schnaps plus Vorträge. Ich habe es mir wieder aufgeschrieben, damit ich es richtig sage. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sind auf einen Schnaps mit Laura Neuners unterwegs, der allerdings kein Schnaps ist, sondern was hast du da stehen?
Gin Tonic. Ich habe Gin Tonic, genau.
Ich bin Jan und mir gegenüber im virtuellen Raum quasi sitzt Milena. Hallo, Milena.
Hallo.
Und hallo, Laura natürlich auch.
Hallo.
Laura war im letzten Oktober, war das schon, bei der Lesebühne in der Orange Club Lounge der Bowling World in Hannover zu Gast. Und ich habe nochmal die Worte gesucht, mit denen wir dich damals vorgestellt haben, die du uns geschickt hast, von denen du auch gesagt hast, dass du absolut untalentiert bist, sie zu schreiben. Ich lese sie einfach nochmal vor. Laura Neunast arbeitete als Buchhändlerin, bevor sie den Kleinstadtsumpf verließ, um in Hannover Deutsch- und Religionswissenschaft zu studieren. Wenn sie sich nicht gerade längeren Geschichten und Projekten widmet, schreibt sie nebenbei auf Twitter und Instagram @komodovaranen Texte über Depression, Feminismus und Alltagsquatsch. Das ist noch aktuell?
Das ist noch aktuell, ja. Wobei ich momentan auch versuche, mich eher wieder ein bisschen mehr auf den Quatsch zu fokussieren, weil ernste Themen haben wir, glaube ich, auch alle ein bisschen genug gerade. Klappt mal mehr, mal weniger gut.
Quatsch heißt sie dich auf Twitter und Instagram, genau. Alltagsquatsch. Was hast du denn, also ich erzähle ja wahnsinnig gern von diesem Raum in der Orange Club Lounge, also in dieser Bowling World da unten. Was hast du gedacht, als du da das erste Mal reingekommen bist?
Der allererste Gedanke war, oh Gott, bin ich hier richtig? Weil ich hatte überhaupt keine Vorstellung davon, wie das aussehen würde. Das Witzige fand ich, dass es ja wirklich mittendrin ist. Also man kann ja von den Bowlingbahnen aus quasi auch angeguckt werden oder auch nach draußen gucken. Und ich fand, es hatte so ein bisschen so 20er-Jahre-Flair, so während der Zeit der Prohibition, wo dann diese Flüsterkneipen sind und dann wird dann irgendwie die geheime Tür aufgemacht. Also mir hat es sehr gut gefallen. Es war ja leider nicht so gutes Wetter an dem Tag und ich glaube, sonst wären vielleicht noch ein paar mehr Leute gekommen, aber ich fand das sehr lauschig.
Wir haben uns so als Einstieg überlegt, vielleicht magst du uns erzählen, was dein Lieblingsschnaps ist, wenn du einen hast.
Also ich trinke tatsächlich nicht so gerne kurze, aber wenn ich muss, dann trinke ich Berliner Luft und sage ich immer, spare ich mir das Zähneputzen dazu. Ja, und früher so in meiner Jugend damals habe ich immer sehr viel Tequila getrunken, sehr gerne sehr viel Tequila, aber das war dann irgendwann auch zu viel und deswegen mache ich das heutzutage auch nicht mehr.
Du hast in der Zwischenzeit ein Buch publiziert, Die Liebe in den Zeiten der psychischen Krankheit bei Resonar, im Januar war das, ne?
Mhm,
ist das rausgekommen? Genau. Wie ist dazu gekommen, also dass du bei Resonar dann publizieren konntest?
Das ist eine gute Frage. So eine Mischung aus Zufall, würde ich fast sagen, und ein bisschen Vitamin B. Also ich kenne ja Karl vom Resonar Verlag und er hat mir damals, weil er halt wusste, dass ich auch gerne Texte schreibe, ein paar Open Mics empfohlen, was dann auch meine ersten Bühnenerfahrungen waren in Hannover. Und ich habe dann ja im Frühjahr verstärkt auch angefangen, Gedichte zu schreiben. Das habe ich früher eher nicht so gemacht. Und habe die dann auch auf Instagram veröffentlicht. Und Karl hat das halt mitbekommen und hat dann irgendwann zu mir gesagt, wenn ich Lust habe, kann ich ihm gerne auch mal ein paar Texte schicken, dass er halt auch sehr gerne mit mir so ein Projekt machen würde. Und da habe ich mich natürlich riesig gefreut. Und so kam das dann zustande. Also dann haben wir uns, das war auch kurz nach meinem Auftritt bei euch bei der Lesebühne, dass wir dann angefangen haben, zusammen die Gedichte nochmal durchzusehen, zu lekturieren und uns dann allgemein ein Konzept dafür zu überlegen. Ja, und die Gedichte selber, die meisten davon sind auch im Jahr 2020 entstanden. Ganz paar halt 2019. Und ja, wie der Titel das schon sagt, geht es eben um psychische Krankheiten, Das ist so quasi der Überbegriff. Nicht nur darum, wie es ist, selber Depressionen oder Ähnliches zu haben, sondern auch, wie sich das auf Beziehungen auswirken kann, auf Beziehungen zu den Eltern, zu Partnern oder Partnerinnen. Aber eben auch, wie es ist, mit jemandem zusammen zu sein, der auch krank ist. Oder wie es ist, wenn beide krank sind, was da für eine Wechselwirkung entstehen kann. Und das sind halt alles so ja, kleine Momentaufnahmen von Gefühlen, die ich in diesem Zeitraum hatte.
Ist es dir schwer gefallen, da eine Auswahl zu treffen, welche Gedichte jetzt in den Band reinkommen?
Also wir haben fast alle Gedichte dann auch genommen, die ich Karl geschickt habe. Ich habe eigentlich gar nicht so viele für mich behalten, sage ich mal, weil die meisten, die ich ihm nicht geschickt habe, waren meiner Meinung nach einfach noch nicht fertig oder nicht gut genug. Und ich habe halt auch ein paar auf Englisch geschrieben, die haben wir dann nicht genommen, weil wir schon wollten, dass es irgendwie ein bisschen ein runderes Konzept ist. Und ich bin ja nun mal auch gebürtige Deutsche und Deutsch ist meine Muttersprache und deswegen sollte das halt ein bisschen runder alles sein. Also es hat ein einziges Gedicht, das auf Englisch ist, hat es reingeschafft, weil mir das halt persönlich sehr am Herzen lag. Das längste Gedicht war ursprünglich ein Fließtext, über den ich mir selber sehr unsicher war. Und das war für mich irgendwie ein sehr schöner Moment in dem Gespräch, weil Karl meinte, aber guck mal, wenn wir da jetzt einfach Absätze reinmachen, das ist schon ein fertiges Gedicht. Und das war irgendwie eine ganz tolle Erfahrung, so aus dem Blick von jemand anderem das mal sehen zu können. Und letztendlich ist es deswegen auch dann drin geblieben.
Also haben die Gedichte irgendwie bei der Bewältigung von irgendwas geholfen? Also von eigenen depressiven Phasen vielleicht oder überhaupt dem bekloppten Jahr 2020, was ja für niemanden irgendwie angenehm war? Ist das eine Hilfe für dich oder?
Da muss ich ein kleines bisschen ausholen. Ich habe halt seit 2018 Depressionen und hatte eine Zeit lang auch eine generalisierte Angststörung und viele andere Dinge. Und es ist mir sehr lange sehr schwer gefallen, das für mich zu akzeptieren. Also auch schon nachdem ich Leuten gesagt habe, ich bin krank oder nachdem ich die Diagnosen hatte, hat es trotzdem eine sehr lange Zeit gedauert, bis ich das nicht mehr immer wieder verdrängt habe. Und das hat angefangen, indem ich die Gedichte geschrieben habe. Also zwei Stück handeln tatsächlich genau von dem Prozess, beziehungsweise waren mein Prozess des Erkennens. Das hat mir in dem Sinne nicht rausgeholfen, aber es hat mir geholfen, überhaupt mich loszubewegen. Also um es zu verarbeiten, muss man es ja auch erstmal angreifen, sage ich mal. Man muss es irgendwie sich dem gegenüberstellen. Und das habe ich vor allem gemacht mit den Gedichten. Und naja, zum Jahr 2020, also es handelt ja auch fast zur Hälfte eben um das Thema Abschied. Und ich musste letztes Jahr eben leider eine sehr schwere Erfahrung durchmachen, weil sich ein mir sehr, sehr nahestehender Mensch im Mai 2020 das Leben genommen hat. Und davon handeln die Gedichte auch. Und das ist sehr schwer zu beurteilen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es mir nicht geholfen hat oder so. Also ich bin halt noch in diesem Prozess drin, deswegen ist es immer schwer, das so endgültig zu formulieren. Es hilft mir auf jeden Fall, die Gedichte zu haben und sie nochmal durchlesen zu können, weil ich damit mich selber quasi zur Ansprechperson gemacht habe, weil also Suizid und Tod und Abschied nehmen sind halt Themen, mit denen man nicht unbedingt mit allen Personen reden kann und wo man nicht unbedingt immer die gleiche Sprache findet. Und dadurch, dass ich das halt für mich selber aufgeschrieben habe, habe ich halt irgendwie so einen Referenzpunkt. Versteht man das, wie ich das meine?
Also ich hätte jetzt vielleicht das Wort Selbstgespräch eingeworfen. Weiß nicht, ob das für dich Sinn macht.
Genau, ja. Doch war so das, worauf ich abgezielt habe.
Geht das überhaupt schreiben in depressiven Phasen oder ist das eher hinterher oder wie handhabst du das?
Das kommt auf die depressive Phase drauf an. Also ich glaube, jeder oder jede, der oder die Depression hat, wird das auch kennen, dass man manchmal tatsächlich so lethargisch und lakonisch ist, dass überhaupt nichts funktioniert und in solchen Momenten bin ich dann schon froh, wenn ich mir die Zähne putzen kann. Also da schreibe ich dann natürlich nicht, da schreibe ich dann eher im Nachhinein drüber. Aber wenn mich Trauer überwältigt oder irgendein anderes intensives Gefühl, dann hilft Schreiben auf jeden Fall und dann kann ich auch schreiben. Also es sind eher die depressiven Momente, wo man nichts fühlt, die gibt's ja auch, wo ich dann auch nicht produktiv sein kann. Aber wenn es so, wenn es viele Emotionen sind, dann kann ich die meistens auch verpacken. Ist auch ganz gut.
Deine Erzählerin in dem Gedicht ist ja oft sehr einsam und allein mit sich und den Gedanken. Aber du bist ja gleichzeitig irgendwie sehr aktiv in den sozialen Medien. Ist es irgendwie, also online zu sein, auf Social Media, eine andere Art, mit den Dingen alleine zu sein? Oder ist das für dich auch eine Möglichkeit, irgendwie in Kontakt mit gleichgesinnten Menschen?
Das ist eigentlich auch die Frage, die ich mir gerade stelle, gerade jetzt wegen Corona auch. Also ich finde, soziale Medien haben, also oder aus persönlicher Sicht gesprochen, die haben wirklich sehr, sehr viel für mich verändert. Gerade Twitter, da bin ich ja schon seit über 10 Jahren aktiv und ich bin da teilweise auch sehr, sehr offen und transparent mit dem, was in meinem persönlichen Leben los ist. Und ich habe immer sehr, sehr viel freundliche, liebe, tolle Rückmeldungen bekommen, wenn ich mich über beispielsweise über Depressionen geäußert habe oder auch mal irgendwelche persönlichen Geschichten erzählt habe. Und das gibt einem dann schon was, also wenn einen dann UserInnen auch privat anschreiben und sagen, hier, ich habe hier so einen tollen Artikel gelesen, möchtest du den haben von Spiegel Online, vielleicht hilft er dir und so. Das ist schon wirklich ein wahnsinnig schönes Gefühl, dass auch fremde Leute irgendwo an einen denken oder mit einem kommunizieren oder sich in einem wiedererkennen oder dann auch ihre eigenen Geschichten teilen. Also mir gibt das schon sehr viel. Und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass ich gerade jetzt während Corona immer mehr das Gefühl habe, ich lebe nur noch in meinem Handy drin. Also ich lebe nur noch in dieser Twitter-Welt und diese Vereinsamung kommt ja trotzdem. Man hat ja kein Gegenüber. Man hat ja nicht diesen Austausch von Mimiken, Gestiken. Man hat vor allem auch nicht das gemeinsame Schweigen. Das funktioniert über Twitter nicht oder auch über andere soziale Medien eher schwierig. Und deswegen finde ich, es ist ein Widerspruch mit dem Alleinsein und doch nicht Alleinsein, der sich aber irgendwie vereinen lässt. Also, ja, so empfinde ich das.
Empfindest du manchmal so die Tatsache, dass wir irgendwie alle auf Social Media unterwegs sind, auch als eine Art Druck, oder ist es für dich was eher positiv besetzt?
Es ist schon ein Druck. Also gerade seitdem ich den Gedichtband veröffentlicht habe, bin ich ja jetzt auch mit dem Klarnamen unterwegs. So, früher war ich halt wirklich einfach nur Komodowaranin ganz lange und da irgendwann wussten die Leute, gut, sie heißt Laura, und dann habe ich irgendwann auch mal Profilbild gehabt und so wurde es immer mehr und jetzt kennt man halt meinen Klarnamen, der auch, also wenn man den googelt, dann komme auch nur ich. Und das ist schon ein anderes Gefühl und manchmal ist es auch merkwürdig zu wissen, okay, deine ganze Familie, die guckt jetzt da auch immer mal wieder, die gucken auch auf Instagram und die gucken sich das alles an. Für mich ist aber eigentlich eher, also wenn ich gerade mal bei Familie bleibe, eher immer dieses Gefühl, ich hoffe, es kommt nicht mal wieder jemand, der ein bisschen, ja, nicht so gute Sachen im Sinn hat und belästigt dann meine Familie. Also es klingt jetzt vielleicht so dramatisch, aber ich hatte halt selber auch schon mal so eine Art, Stalker könnte man das schon nennen. Und ich selber komme dann damit klar, weil ich würde das nicht so gut finden, wenn es dann halt irgendwie auf meine Familie so geht. Ja, ich glaube, man wirkt immer transparenter im Internet, als man tatsächlich ist. Also ich teile natürlich sehr viel von mir, aber sehr viele Sachen eben da auch nicht. Und das merkt man ja als Person, die jetzt so meinen Twitter-Account folgt, nicht, wie viel ich da ausspare. Also ich glaube, viele Leute können sich dann zwar irgendwie ein Bild machen und denken vielleicht auch, sie hätten das komplette Bild, aber ich selber weiß ja, dass es nicht so ist und das ist eigentlich auch dann immer so die beruhigende Insel, wenn es mal zu viel werden sollte.
Also das heißt, deine Familie wusste lange Zeit nicht, dass du unter Komodowaranin bei Twitter aktiv bist, oder?
Nicht alle. Also meine Mutter wusste das schon sehr früh, weil die auch auf Twitter ist. Aber also mein Vater und meine Großeltern wissen auch nicht genau, was Twitter ist. Die haben auch sehr lange sowieso nicht gewusst, was ich genau überhaupt mache. Und jetzt, wo ich halt, wo es den haptischen Gedichtband gibt, ist es dann halt anders.
Das Buch, das kann man anfassen.
Genau. ja, jetzt kommen halt immer mehr Leute dazu und eben auch MitschülerInnen, ehemalige. Also da, das war so eine Sache, das wussten sonst die meisten Leute immer gar nicht, oder auch Kommilitoninnen und Kommilitonen. Also jetzt kann man das herausfinden, weil eben mein Name damit verknüpft ist. Und vorher war das schon immer so ein bisschen meine geheime Internetidentität.
Was ist denn der Unterschied zwischen Twitter und Lyrik? Also, oder die Frage ist eigentlich, schreibst du auf Twitter irgendwie anders, als du ein Gedicht schreiben würdest? Oder also ist es eine andere Herangehensweise? Ist das ein...
Ja, definitiv. Bei Twitter passt sich meine Sprache dem an, was ich sagen will. Und bei Lyrik bilde ich mir ein, dass es tatsächlich nur meine eigene Sprache ist. Und bei Twitter ist ja auch ganz viel, Twitter hat ja einen ganz eigenen Slang, Deutsch-Twitter zum Beispiel. Und wenn man dann irgendwie einen Witz machen will oder wenn ich einen Witz machen will, dann benutze ich meistens so gut wie gar keine Satzzeichen, weil ich genau weiß, das liest sich besser, als wenn ich da jetzt irgendwie ein Komma und hier ein Ausrufezeichen ohne Satzzeichen ist irgendwie, das ist halt die Sprache. Aber wenn ich über was Ernstes schreibe, dann schreibe ich auch orthografisch korrekter. Also so passe ich mich halt dem Inhalt an, den ich transportieren möchte. Ich habe auch eine Zeit lang mal versucht, dann irgendwie lyrischere Sachen zu schreiben, aber das funktioniert für mich auf Twitter auch nicht so gut. Und deswegen habe ich das für mich auch so ein bisschen outgesourced. Also das mache ich ja vor allem auf meinem Instagram-Account beziehungsweise jetzt auf einem Zweit-Account bei Twitter. Also wenn ich dann mal ein neues Gedicht habe oder Fotos dazu, dann mache ich das dort, weil ich gemerkt habe, dass die Leute, die mir auf Twitter folgen, die sind es halt gewohnt, dass dann irgendwie lustige Geschichten kommen oder ich mich über irgendwas aufrege oder so. Aber Lyrik ist schwierig mit Twitter zu verbinden, nach meiner Erfahrung.
Du hast ja gerade auch Fotos angesprochen. Ist das so ein bewusster Inszenierungsprozess bei dir auch, wenn du irgendwie Dinge auf Twitter oder auf Instagram oder so postest? Oder ist das eher so ein intuitives Vorgehen?
Das ist tatsächlich sehr bewusst. Deswegen, deswegen poste ich auch relativ selten was auf Instagram, weil ich, als ich angefangen habe, dort Gedichte zu posten, habe ich das eben auch gleich immer in Verbindung mit Fotos, die ich mir wirklich extra dafür ausgesucht habe. Und damit habe ich mir selber irgendwie so einen Standard gesetzt, der es mir halt schwer macht, mal irgendwie zwischendurch was hochzuladen. Ja, und manchmal ist es auch so, dass ich halt unterwegs bin oder meinetwegen auch zu Hause bin und ein Foto mache aus einer Situation und dass ich dann im Nachhinein erst einen Text dazu schreibe. Oder dass ich halt weiß, ich habe jetzt diese drei Fotos und ich möchte die zusammen arrangieren und vielleicht wird es dann auch nur in zwei Zeilen, aber ich denke schon relativ intensiv darüber nach, über das, was ich da poste, weil ich mir da halt selber, also das ist eben so für mich das Gegengewicht zu Twitter, wo ich manchmal einfach nur schreibe, abschicke und das dauert keine 10 Sekunden. Also da möchte ich mir halt dann tatsächlich Zeit lassen und ein bisschen Kunst draus machen tatsächlich.
Ist ja auch spannend, Instagram als das ernsthafte künstlerische Medium und Twitter so als Notizbuch oder sowas vielleicht.
Ja, so hat sich das irgendwie entwickelt.
Ja. Gut, dann würde ich jetzt nämlich sagen, wir hören mal den Ausschnitt aus der Orange Club Lounge, aus deinem Roman. Mhm. Die Waschmaschine hattest du es damals so improvisiert genannt?
Also ich habe für den Roman mittlerweile einen Arbeitstitel. Er heißt Rattenfang. Kann ich leider nicht so viel zu sagen, sonst würde ich sehr viel spoilern. Aber ich bin sehr froh, dass ich jetzt nicht mehr so rumeiern muss damit.
Alles klar, dann spielen wir das jetzt mal ein.
Genau, da wird der Schnaps schon verteilt. Ich würde gerne am Ende mit euch einen trinken. Also vielleicht schafft ihr es ja, den so lange stehen zu lassen. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Ich lese einen Ausschnitt vor aus dem Roman, an dem ich gerade schreibe. Der Roman hat noch keinen Titel. Dem Ausschnitt habe ich einen Titel gegeben, der heißt Die Waschmaschine. Ich trinke noch mal eben was und dann geht's los. Also die Waschmaschine. Ich war wie die wandelnde Chronik unserer familiären Straftaten. Vieles davon war hinter dem Rücken meiner Mutter geschehen und mein Vater hatte das meiste längst vergessen.
aber ich nicht. Oft war ich ja froh, dass er es war, dass mein Vater die Katastrophe sein musste und nicht meine Mutter. Väter konnten im Geheimen bleiben. Niemand wunderte sich, wenn nur die Mutter zu Schulaufführungen oder Elternabenden kam, wenn es bloß ein mütterlicher Arm war, der winkte, während sich der mit Kindern geführte Ausflugsbus schaukelnd in Bewegung setzte. Manchmal, wenn ich wütend auf ihn war, konnte ich mir vorstellen, dass er nicht nur weg wäre, sondern tot. Die krasseste Art von weg sein. Wäre meine Mutter so wie er gewesen, wäre es schlimmer gewesen. Mit Müttern ist es irgendwie so. Vielleicht, weil es in Filmen und Büchern so überdurchschnittlich oft beschissene Väter gibt, dass sie schon salonfähig geworden sind. Aber beschissene Mütter sind unangenehm. Man kann sie nicht so einfach zugeben, man will sie in seinem Schrank verstecken wie einen hässlichen, von Oma gestrickten Pulli, den man weder tragen noch wegschmeißen kann. Während nachts die Straßenlaternen ihr orangefarbenes Kunstlicht durch die Schlitze meiner Jalousie warfen, wurde ich oft durch sein Poltern wach. Ich konnte all seine Arten des Polterns unterscheiden, Aggression, Langeweile, Enthusiasmus, Trauer. Mein Vater war immer eine wilde Mischung. Seine Gefühle folgten keiner Regelmäßigkeit und keinem Sinn. Manchmal saß er vor dem Fernseher und winkte mich mit rot umrandeten Augen zu sich, erklärte mir ausschweifend einen politischen Sachverhalt über die anderen oder die da oben, hob die Stimme an und ich konnte bloß sitzen und nicken, während ich kaum etwas verstand. Er war wie ein Dreikönigskuchen. Man konnte zufällig das Stück mit dem Figürchen erwischen, den Tag, an dem er euphorisiert und zum Reden aufgelegt war. Und das bedeutete vielleicht etwas Gutes, doch zugleich bedeutete es auch, dass man Gefahr lief, sich die Zähne auszubeißen. Die guten Tage waren letztendlich die, die am meisten wehtun konnten. Manchmal war es irritierend, nur war es nie anders gewesen. All die vergessenen Geschenke, nicht abgeholte Pakete, falsch gelesene Einkaufszettel, stehengelassene Kinder an Schulen, Bahnhöfen, bei Freunden vor der Haustür, die Narbe an meinem Haaransatz, als ich mir mit 3 Jahren den Kopf am Türrahmen stieß, weil er vergessen hatte, dass ich auf seinen Schultern saß. Diverse zerbrochene Dinge, und damit meine ich nicht pathetisch unsere Herzen, sondern Dinge, die wir wirklich gebraucht hatten, wie die Mikrowelle oder Geschirr oder den Klodeckel. Als ich an diesem einen Wintersonntag von einem ziellosen Streifzug zurück nach Hause kam, erwartete mich bereits das Chaos. Da war Nils mit 1000 Geschirrtüchern, mit all unseren Geschirrtüchern, Handtüchern, sogar mit 2 Bademänteln, alles auf dem Boden verteilend, den Treppenstufen inklusive der allerletzten, an der ich jetzt stand und nach oben zur Wohnung starrte, aus der zusammen mit einem Strom Wasser das Fluchen unseres Vaters kam. Er hat die Waschmaschine geschrottet, sagte Nils. Ich erfuhr nie, wie mein Vater das geschafft hatte. Im Nachhinein stellte ich mir abenteuerliche Geschichten vor, in denen er versuchte, die zu erledigenden Hausarbeiten, die uns meine Mutter auf eine Liste geschrieben hatte, alle auf einmal zu erledigen. Wäsche waschen, Geschirr spülen, Bad sauber machen. Ich versuchte auszurechnen, wie teuer eine Waschmaschine war. Ich kam zu keinem Ergebnis, weil ich keine Ahnung hatte, was für mich ein alarmierendes Zeichen darstellte. Ich war fast 11 und ich hatte über viele finanzielle Dinge meist schon eine Ahnung. Zumindest bildete ich mir das ein. Kacke, sagte ich. Mein Bruder nickte. So eine blöde Dreckswichse, hallte Rainers Stimme im Badezimmer. Kann man zu ihm reingehen? Flüsterte ich. Ja, raunte er zurück. Aber nicht so lang. Er braucht jetzt Ruhe. Gut. Und überfordere ihn nicht, indem du so viel sagst. Ich will bloß kurz Hallo sagen. Okay. Aus Gewohnheit zog ich die Schuhe aus und sofort wurden meine Socken mit einer durchsichtig grauen Brühe getränkt, die nach abgestandenem Spülwasser roch. Im Bad sah ich meinen Vater in Unterhose und Shirt vor einer Waschmaschine stehen, die ich nur den äußeren Umständen nach als defekt deuten konnte. Jetzt schließ die nicht mal mehr, guck dir das an! Er verpasste der gläsernen Schwingtür einen Tritt. Das ist eine riesengroße Scheiße! Ja, antwortete ich, und erst da merkte er, dass da wirklich noch jemand im Bad stand. Er drehte sich zu mir und legte mir eine schwere Hand auf die Schulter. Die Waschmaschinenbrühe überlagerte den Rest der Gerüche. Ich konnte nicht erkennen, ob er heute schon getrunken hatte. Julia, Julia, sag mal, was sagen wir jetzt deiner Mutter? Nichts, sagte ich, denn das war mir von allen Optionen die liebste. Über eine womögliche Unmöglichkeit dessen, nichts sagen zu können, wollte ich mir erst später Gedanken machen. Nichts. Mein Vater lachte. Manchmal mochte ich ihn nicht, wenn er das tat. Und was machen wir mit diesem Scheißteil? Wegbringen? Wegbringen. Er tat so, als würde er tatsächlich überlegen. Wegbringen. Ja, zur nächsten Mülldeponie. Aber die haben geschlossen, ist ja Sonntag, heute nicht. Also gleich in den nächsten Wald, meinst du? Müssen wir einfach ein bisschen aufpassen, ja? Ich zuckte mit den Schultern. Ja, dann wäre das erledigt und dann kommt Frau Mama zurück, wir Wäsche machen und wir sagen, guck mal, Mama, wir haben eine neue Waschmaschine. Er lachte wieder. So, meine Tochter denkt, ich könnte mir das Geld für eine neue Waschmaschine aus dem Arsch ziehen, dann auch noch an einem Sonntag. Ich spürte Tränen in den Augen. Ich wollte gehen. Ich wollte noch mal neu reinkommen und bloß Hallo sagen. Nein. Meine Stimme war kleingefaltet wie ein Stück Schmierpapier und mir gefiel das gar nicht. Er ging in die Hocke und packte mir die andere Hand auf die noch freie Schulter. Sein Atem war heiß. Das ist eurer Mutter nicht sagen, finde ich gar nicht so schlecht. So ein Geheimnis. Zu flennen brauchst du jetzt aber auch nicht, hier steht schon alles unter Wasser. Und du? Er drehte den Kopf Richtung Nils. Ich hatte nicht einmal bemerkt, wie der im Türraum aufgetaucht war. Kennst du nicht jemanden, der sowas reparieren kann? Freunde von dir, Väter von Freunden, wer aus der Schule? Nils schüttelte den Kopf. Ich ahnte, was er dachte. Väter von Freunden gab es meistens nicht. Väter von Freunden hatten keine Jobs. Und wenn sie Jobs hatten, dann wollte man nicht, dass die Väter der Freunde unseren Vater kennenlernen würden. Tja, müssen wir wohl eine von den Nachbarn klauen. Nee, ich nuschelte. Was? Nicht von den Nachbarn, präzisierte ich. Und auch wenn wir es zu dritt taten, würde es für immer meine Idee bleiben. Während der Fahrt war mir die ganze Zeit übel. Nils saß auf der Mitte der Rückbank, die Ellbogen grimmig auf die Lehnen der Vordersitze gestemmt. Ich saß auf dem Beifahrersitz und konnte mich nicht entscheiden, wohin ich am wenigsten gucken wollte. Ins konzentrierte, schwitzende Gesicht meines Vaters, der in alphabetischer Reihenfolge über Waschmaschinenhersteller fluchte, oder nach draußen, wo mein Schulweg an mir vorbeirauschte. Seit meiner Anwesenheit hatte Rainer kein Bier mehr getrunken, auch nichts anderes, außer dem Glas Wasser, das ich ihm gebracht hatte. Und diese ungewohnte Disziplin schockierte mich mehr als der Umstand, dass er unsere alte Sackkarre und einen Haufen Spanngurte in den Kofferraum geladen hatte. Das war eine ganz andere Art von Ernst. Das machte er sonst nicht einmal für unsere Mutter, obwohl er es jetzt genau genommen doch für sie tat. Für sie, damit sie nicht verzweifeln und schimpfen brauchte, und für uns, damit wir das nicht ertragen mussten. Da? Fragte Nils, nachdem wir geparkt hatten und deutete auf eine Reihe von Souterrain-Fenstern. Ja, glaube schon. Das ist gut. Guck, das eine Fenster ist auf Kipp, da müssen wir gar nicht durch die Tür. Ich mache einfach das andere Fenster auf, das ist easy, kriege ich hin. Sie steht direkt darunter? Ja. Er war lieb. Ich bekam Schiss. Ich hätte lieber gehabt, hätte er mich angemotzt, angeblafft, mir wehgetan. Wäre ich wütend gewesen, dann hätte ich ihm beweisen können, was ich drauf hatte. So aber blieb nur die jämmerliche Hoffnung, keinen der beiden zu enttäuschen. Weder Nils, der aussah, als würde er gleich kotzen, noch meinen Vater, den eine merkwürdige Heiterkeit ergriffen hatte. In diesem Augenblick liebte ich sie so sehr, dass es mir in der Lunge wehtat. »Na los, hopp, hopp«, rief Rainer und scheuchte mich aus dem Wagen. Ich ging außen herum. Der Schulhof war leer. Raureif ummantelte das Laub auf dem Boden. Ich trat mit Absicht hinein und spürte dem leisen Knistern nach. An der Wand zur Sporthalle stoppte ich. Da hinten, da ging tatsächlich eine kurze Treppe nach unten und an deren Ende eine Tür. Meine winzige Hoffnung, die Wohnung wäre bloß vom Innern der Schule betretbar, zerkrümelte zu meinen Füßen und stieg dann in mikrokleinen Fetzen gen Himmel. Die Klingel war aus Metall und sehr kalt. Nur Sekunden, nachdem ich sie gedrückt hatte, öffnete sich die Haustür und dann stand der Schulhausmeister nur so da. Er sagte gar nichts, er guckte bloß aus grimmigen, seifenlaugenartigen Augen über seine sehr knubbelige Nase und den dicken Schnauzbart hinweg zu mir nach unten. Auf seiner rauen Stoffhose prangte ein Zahnpastafleck. Aus der Wohnung drang ein mir unbekannter Geruch, dick und irgendwie schwer, als könne man danach greifen. Sagte ich und vollbrachte so den kleinsten Beweis meines eigenen Bewusstseins. Hä? Grunzte er. Ich holte tief Luft. Mein Hund, der wurde angefahren. Können Sie bitte gucken, kommen? Er ist da hinten. Ich kann ihn nicht hochheben. Ich weiß nicht wie. Vielleicht ist er gleich tot. Er sieht ganz schlimm aus und er hat so ein Geräusch gemacht und der Autofahrer ist weg. Können Sie bitte gucken, kommen? Ich rannte die Treppe nach oben. Jetzt guckte nicht mehr er hinab auf mich, sondern ich auf ihn. Bitte, jammerte ich so schief, dass ich mir selbst ein bisschen leid tat. Und dann folgte er mir endlich. Die Tür ließ er offen. Ich lief fort von der Straßenseite, wo mein Vater und Nils parkten, hinüber über das kleine Fußballfeld in die Nähe der alten Reihenhäuser. Mein Atem war so weiß wie der meiner Freundin, wenn sie heimlich auf dem Schulklo rauchten. Hättest du nicht da irgendwo klingeln können? Er hielt Schritt mit mir, ohne sich dafür sonderlich anstrengen zu müssen. Hab ich doch, da hat keiner aufgemacht und sie kennen sich doch mit Tieren aus, sie sind doch Hausmeister. Was hat das denn? Er schüttelte unwirsch den Kopf. Ich hatte ihn, ich wusste es. Er hielt mich für strunzdoof. Als wir am Ort des nie geschehenen Geschehnisses ankamen, deutete ich mit vor Schreck geweiteten Augen auf eine beliebige Stelle und erklärte im Brustton der Überzeugung, dass Balu genau dort gelegen habe. Er stieß einen Fluch aus, kniff sich in die Kartoffelnase und half mir schließlich beim Suchen im Gebüsch. Ich rief ein paar Mal da und hier, nur um dann den vermeintlichen Fund zu revidieren. Etwas später sah ich in der entfernten Parallelstraße ein Auto mit halb geöffneter Heckklappe vorbeifahren und vor Erleichterung stiegen mir die Tränen in die Augen. Dabei war es für mich noch längst nicht vorbei. Nachdem wir nach weiteren Minuten die Suche aufgegeben hatten, bat ich darum, meine Eltern anrufen zu können. Er ließ mich bis in den muffigen Hausflur, deutete auf das eitergelbe Telefon und verschwand im Nebenzimmer. Ich hatte gerade gewählt, da kam er mit großen Schritten zurückgepoltert. Es war ein sehr wütendes Poltern. Hast du... stieß er aus und dann guckte er mich an und ich konnte ihm beim Sortieren seiner Gedanken zusehen. Hast du die Tür aufgelassen? Ich? Nein, ich hab... Aber das kann doch nicht... Das gibt's doch nicht, hör mal. Er riss mir den Hörer aus der Hand. Seine Augen fixierten mich, als wolle er mit seinem Blick einen Teil meines Gesichts abschälen, um dahinter die Wahrheit zu entdecken. Ich hatte eine irrsinnige Angst, aber immerhin genug Erfahrung, um zu wissen, dass auch Erwachsene so etwas nicht konnten. Hast du wirklich einen Hund? Was? Ob du wirklich einen Hund hast? Hä? Ich knäuelte meine Hände zu einem Knoten und guckte wie Bambi. Jetzt bloß nichts machen. Er schlug sich an die Stirn. Das kann doch nicht. Ich wollte doch nur meine Eltern... Ich lief zur Tür. Zu meiner unendlichen Erleichterung folgte er mir nicht. Er schüttelte noch immer den Kopf, murmelte mit Fragezeichen versehene Worte und sah dabei ein bisschen aus wie ein leergefahrenes Aufziehmännchen. Um Gottes Willen, das glaubt mir doch kein Mensch. Ich ließ seine Tür offen und eilte davon. Als ich nach einer gerannten Viertelstunde endlich nach Hause kam, empfing mich schon im Hausflur ein gleichmäßiges Schleudergeräusch. Die Treppenstufen waren trocken und sauber, als hätte es die Überflutung nie gegeben. Ich fühlte mich so erschöpft wie nach 5 Stunden Sportunterricht. Die Badezimmertür war offen. Mein Vater und Nils saßen auf dem Wannenrand und sahen der Waschmaschine so gespannt zu, als liefe in ihrem Innern ein Fußballspiel. Beide hielten Bierflaschen in ihren Händen. Eine noch ungeöffnete stand zu ihren Füßen. Sieh das an, Jürchen, mein Vater prostete mir zu. Läuft wie geschmiert. So, jetzt dürft ihr gerne mit mir anstoßen. Ja, ich habe nicht wirklich ein Nachwort oder sowas. Ich hoffe, es war nicht zu schnell und ich war nicht zu aufgeregt für euch. Ich habe halt noch nicht so Bühnenexpertise. Ansonsten gebe ich dann das Wort an meine Nachrednerinnen ab.
Du hast, bevor wir das gehört haben, gesagt, dass du nicht sagen möchtest, worum es in dem Roman gehen soll, um ihn nicht zu spoilern.
Also den Titel möchte ich nicht erklären, weil ist auch nur ein Arbeitstitel und der erklärt sich dann halt im letzten Drittel eher so ein bisschen. An sich, worum geht der Roman? Also der Ausschnitt daraus, den habe ich damals ausgewählt, weil der einerseits eben auch gut als Kurzgeschichte funktioniert und andererseits ist der halt symptomatisch für den Roman beziehungsweise für die Familienbeziehung der Hauptperson Julia. Das spielt auf zwei Zeitebenen. Eins ist eben die Kindheit von Julia und in der anderen Zeitebene ist sie um die 20 Jahre alt, hat gerade ihre Ausbildung abgebrochen und zieht wieder zurück in ihre Heimatstadt, unter anderem wegen ihres Vaters. Und vordergründig dreht es sich eben um den Vater, der alkoholabhängig ist, was natürlich eine Menge familiäre Probleme und Konflikte mit sich bringt. Und auf der zweiten Ebene geht es dann darum, wie sehr man auch als erwachsene Person noch das Kind seiner Eltern bleibt, beziehungsweise wie sich das auch umkehren kann, dass man das Gefühl bekommt, man muss sich um die Eltern kümmern, weil die ohne einen irgendwie nicht funktionieren, sodass man selber halt so eine Art Elternrolle einnimmt. Und ja, also es geht sehr viel um diese Abhängigkeitsstrukturen, die sowas schaffen kann. Und die Frage ist dann, kann man sich daraus lösen? Wie kann man sich daraus lösen? Und ich habe das halt versucht, mit einem eher lockeren Tonus zu schreiben, weil die Hauptfigur Julia das eben auch so anpackt, sage ich mal. Also sie hat ja auch dieses leicht Naive an sich, was halt quasi ja ihr Bewältigungsmechanismus ist. Also Humor ist der Bewältigungsmechanismus und das kann ganz viel Chancen mit sich bringen. Da ist dann natürlich an einer gewissen Stelle auch Schluss. Und es wird halt mehrere Situationen noch geben, in denen der Vater ähnliche Probleme darstellt wie in dieser Kurzgeschichte. Sie weiß halt eigentlich, es ist nicht in Ordnung, eine Waschmaschine zu klauen. Es ist aber auch ganz schlimm, wenn jetzt die Mutter rausfindet, was da passiert ist. Und so ist es halt immer dieses Abwägen von Grenzüberschreitungen.
Ich habe das Gefühl, sie hat auch echt Spaß so ein bisschen daran, also vor allem den Hausmeister irgendwie so ein bisschen zu verarschen. Also da steckt auch schon so ein bisschen was drin, was also die Gemeinheit macht ihr schon Spaß auch.
Sie weiß halt auch, sie kann das besser. Also der Vater und der Bruder, die können auch ganz gut lügen, aber halt nicht so gut wie sie. Sie kann das ohne rot zu werden und deswegen übernimmt sie das dann auch. Mein kleines Augenzwinkern dabei ist halt auch, dass diese Geschichte mit der Waschmaschine spielt dann halt in ihrem späteren Leben auch eine Rolle, weil sie dann irgendwann anfängt, diese kleinen Geschichten mit ihrem Vater aufzuschreiben. Unter anderem eben die Geschichte, die Waschmaschine. Und die dann anderen Leuten zu erzählen. Und sie kriegt halt als Reaktion dann immer Lachen. Und das ist natürlich schön. Und das ist dann so, damit steigert sich das immer weiter, dass sie halt versucht, mit eigentlich dramatischen Geschichten, von denen auch die wenigsten wissen, dass sie ihr tatsächlich passiert sind, eben Leute zum Lachen zu bringen. Ja, also ich finde das für mich selber auch immer interessant, das so aufzuschreiben, weil würde es eine andere Figur erleben oder wäre der Tonus dabei anders, könnte es auch sehr, sehr traurig und sehr dramatisch sein. Aber so wollte ich es eben genau nicht haben. Ich wollte es so haben, dass man vielleicht erst beim zweiten drüber nachdenken vielleicht einen kleinen Kloß irgendwo spürt.
Ich habe mich bei dieser Waschmaschinengeschichte gefragt, die ist so eigenartig spezifisch. Wo kommt das her?
Das ist eine echt gute Frage.
Oder kommt das irgendwo aus deiner Erfahrung so oder so ähnlich?
Also mir ist nichts dergleichen passiert. Ich muss auch mal kurz einen Schlenker machen, weil nachdem ich diese Geschichte vorgelesen habe, kam auch erst mein Bruder zu mir und meinte, aber das handelt nicht von mir, oder? Und mein Vater hat mich das dann auch gefragt. Ich meinte, nein, natürlich nicht. Wir haben noch nie zusammen eine Waschmaschine geklaut. Das finde ich immer sehr lustig, diese Angst von Familienmitgliedern. Nein, ich muss kurz überlegen, wie das anfing. Also ich wollte halt eine Geschichte, eine kriminelle Geschichte, die ich wirklich vollkommen ausformuliere, wo nicht nur in einem Nebensatz drin vorkommt, da hat er mal die Mikrowelle kaputt gemacht, sondern ich wollte etwas ganz Großes und ich wollte dieses Geheimnis mit dabei haben. Aber ich wollte auch nicht, dass es irgendwie was was zu Schreckliches ist. Es sollte dieses gewisse Absurde mit dabei haben. Und ich hatte vorher schon in einer anderen Szene, also kommt dieser Hausmeister drin vor, der jagt die Kinder, die halt im Schulkeller da so ein bisschen Mist bauen, und öffnet halt die Tür, und in dem Moment sieht man halt so in seinen Flur rein, und da sieht sie auch die Waschmaschine. Und das war in dem Moment, als ich das geschrieben habe, überhaupt nicht relevant. Das war halt einfach nur eine Beschreibung. Und diese Szene fiel mir dann selber später wieder ein. Und ich dachte, ja, das ist eigentlich genau das Ding, so diese Waschmaschine. Und so hat sich das dann entwickelt.
Inwiefern ist es für dich anders, an so einem langen Erzähltext irgendwie zu sitzen, als jetzt Gedichte zu schreiben?
Also es ist viel, viel intensiver, einmal vom Erleben und auch arbeitsintensiver natürlich. Die Gedichte fallen mir in dem Sinne leichter, weil sie gehen ja schon um mich. Die sind von mir, die handeln von mir, und deswegen ist es irgendwo einfacher, auch wenn es natürlich viel, viel persönlicher ist. Bei dem Roman ist es so, dass es ja tatsächlich alles Fiktion ist, auch wenn es natürlich irgendwie, wenn ich die Inspiration auch in meinem Leben gefunden habe. Da ist es aber nicht so, dass ich mal eben 5 Minuten ein paar Notizen machen kann oder vielleicht sogar ein schnelles Gedicht schreiben kann, sondern da will ich mir dann Zeit nehmen, und da setze ich mich dann auch mit Zeit ran, und dann schreibe ich da aber auch meine 3 Stunden und versinke dann halt sehr drin. Ich habe halt auch eine sehr, sehr lange Zeit lang nicht dran geschrieben, weil es eben wegen meiner Depression auch nicht funktioniert hat. Und seit den letzten 3 Monaten bin ich halt wieder sehr intensiv dran. Und dann merkt man auch, wie schön das ist, dass so die Figuren wieder zu einem zurückkommen und dann wieder ihr Eigenleben entwickeln. Ich weiß, es passiert natürlich in meinem Kopf, aber es fühlt sich sehr oft so an, als ob man einfach nur Zuschauerin ist und mal drauf wartet, was jetzt als nächstes passiert. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und fühlt sich für mich auch eher nach meinem Ding an, um es mal so zu sagen.
Wie lange bastelst du da schon dran? Also klar, du hast Pausen zwischendrin gehabt.
Ich glaube, ich habe schon Anfang 2019 damit angefangen. Also ich habe 2 Drittel meines geplanten Plots auch komplett umgeworfen, weil ich mich komplett festgeschrieben hatte an einem Moment. Ja, Die ersten 20 Seiten gibt es schon ziemlich lange, aber alles, was danach kam, ist eigentlich erst 2020 entstanden, als ich dann gemerkt habe, okay, ich mag diese Figuren total gerne, aber die wollen gar nicht dahin, wo ich sie hinbringen wollte. Jetzt weiß ich halt, wie das ganze Ding ablaufen und enden wird, und jetzt läuft es auch sehr gut. Ich habe mir selber jetzt eine Frist bis Juli gesetzt, mal gucken, ob ich es bis dahin schaffe. Das wäre auf jeden Fall schön.
Kommt das denn wieder bei Resonar, oder hast du da irgendwie schon Pläne?
Nee, also Resonar machen bis jetzt ja auch nur Bücher im kleineren Umfang. Deswegen wäre das ein bisschen zu großes Projekt dafür. Darum kümmere ich mich dann, wenn es soweit ist. Ich weiß, es ist ein hartes Business, aber ich lehne mich jetzt einfach mal ganz weit aus dem Fenster und sage, ich bin da sehr optimistisch, dass sich da irgendwie was für mich ergeben wird. Ich habe gerade gestern vom Kulturbüro eine E-Mail bekommen, dass ich mit bei der AutorInnen-Konferenz dabei sein darf. Also es sind dieses Jahr 11 ausgewählte TeilnehmerInnen, und am Ende wird dann noch der Preis, also Kurt 2021, vergeben. Und da habe ich mich halt mit den ersten 5 Seiten aus dem Roman beworben. Und es freut mich natürlich sehr, dass ich mit dem Roman dann mit dabei sein darf. Das ist im Juli, und deswegen habe ich mir halt auch gesagt, okay, jetzt will ich das Ding auf jeden Fall bis dahin dann auch fertig haben, damit ich dann wirklich da noch adäquater drüber sprechen kann, weil so über halbfertige Sachen reden ist ja auch immer ein bisschen knifflig.
Und wie organisierst du dein Schreiben so im Alltag? Ist das eher so, dass du irgendwie auf einmal eine Idee hast und dann hast du den Impuls, niederzuschreiben, und tust es dann? Oder setzt du dir irgendwie bestimmte Zeiten dafür oder so?
Sowohl als auch. Die besten Ideen kommen mir tatsächlich spontan, und dann schreibe ich die auch auf. Also entweder auf einen Zettel, wenn ich gerade auf der Arbeit bin, oder halt in mein Handy. Also ich habe extrem viele Notizen, die ich dann auch immer irgendwann zusammentrage. Aber ich nehme mir auch feste Zeiten. Also ich mache das mittlerweile auch so, dass ich sage, dienstags und donnerstags sind meine Schreibtage, wo ich mich dann auch hinsetze. Und selbst wenn ich merke, oh, ich habe keinen Bock und oh, das fühlt sich gerade nicht so gut an, scheißegal, dann schreibe ich trotzdem, weil ich habe gemerkt, so funktioniert es tatsächlich am besten. Also wenn ich immer darauf warten würde, dass mich die Muse küsst, dann würde das nicht funktionieren. Also man muss sich das schon auch disziplinieren tatsächlich. Und selbst wenn es dann mal so ein Tag ist, wo man, oder wo ich das Gefühl habe, okay, ich habe jetzt 3 Seiten geschrieben und das ist irgendwie alles Mist, ist es irgendwie immer noch besser, als nichts gemacht zu haben. Weil wenn ich dann 2 Tage später nochmal drauf schaue, habe ich halt ein Grundgerüst, was ich dann eben halt wieder verändern kann und besser machen kann. Also es ist schon Arbeit und manchmal dann Vergnügen.
Ja, dann vielen Dank, Laura, fürs Dabeisein.
Ich danke auch.
Besucht Laura unter @komodowaranin auf Twitter und Instagram. Uns könnt ihr unter lesebühnetextgenuss.de erreichen oder eben auf Facebook oder auch bei Instagram. Und ja, bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören.